die Reaktion. Wir könnten womöglich gleich einen synchronen Enigma schaffen.
Oh! Um Gottes Willen! Wird das passieren? Oh Gott, das ist schon fast so viel Druck für mich.
Hast du ein bisschen Angst jetzt, ne?
Jetzt habe ich ein bisschen Angst, ja. Jetzt hast du mir ein bisschen Anxiety gegeben.
Anxiety is what you give me.
Hallo und herzlich willkommen bei...
Enigma.
Enigma.
Nein, es war nicht synchron.
Na, bei mir ist es synchron angekommen, aber... Remote wird es, glaube ich, nächstes.
Ich hätte den früher machen müssen, glaube ich.
Na.
So. Enigma.
Aber, also die Frage ist, muss ich, wenn du den machst, das sagen?
Ja.
Und dann setzt du nach?
Ja.
Können wir das einmal ausprobieren?
Enigma. Jetzt war's. Das war tatsächlich synchron. Wie geil ist das denn? Das war tatsächlich.
Ich möchte bitte, dass du das genau so in diese Abfolge drin lässt in der Folge.
Ich bin so stolz auf uns. Es sind die kleinen Erfolge.
Ja, im Leben die zählen. Und in dem Stadium, in dem wir uns befinden, müssen wir das als großen Erfolg feiern.
Ja, also wir haben ja jetzt gerade echt mega Teamarbeit gezeigt.
Total.
Aufeinander reagieren, so. Miteinander arbeiten.
Richtig krass. Also das Team, das hier gerade miteinander bespricht... sich bespricht. Man weiß das alles nicht so genau. Also mir gegenüber sitzt auf jeden Fall die mir Anxiety gebende Chrissy.
Mir gegenüber sitzt die mich beruhigende Cory.
Und zusammen sind wir Enigma, der Podcast, der sich so mit True Crime, urbanen Legenden, historischen Persönlichkeiten, naja, im Prinzip eigentlich allem, was uns interessiert, auseinandersetzt. Und wir freuen uns jedes Mal, wenn ihr alle 14 Tage bei uns einschaltet.
Juhu!
Jetzt sind wir mit dieser Folge, naja, gerade noch so im Frauenmonat, ne?
Ja, es ist ja, ja. Der 30. ist das oder der 31.?
31.
31. Ja.
Deswegen dachte ich, eine Hommage muss jetzt doch nochmal passieren.
Mhm.
Und wieder einmal ist dein Papa dafür verantwortlich.
Oh, da wird er sich freuen.
Ja, denn er hat einen Vorschlag gemacht, deswegen haben wir hier einen Hörer Request, den wir uns einmal zu Gemüte führen wollen heute. Er lehnt auch ein bisschen an mein eines Fach an. Möchtest du raten, welches?
Na toll, Drittelchance, ne?
Ja, bei mir ein bisschen gemeiner.
Ja, bei mir wäre es wenigstens 50-50, aber bei dir geht es um dann Mathematik.
Ja.
Yes!
Mein Tipp wäre sonst gewesen, du kannst dir mal überlegen, in welchem Fach Frauen ja eher kleiner gehalten worden sind.
Mathematik.
Genau, und das ist ja in der Literatur doch, also auch schon schwierig gewesen, aber dennoch nicht ganz so schlimm wie in den anderen Naturwissenschaften,
möchte
ich
sagen. Das hat lange gedauert, bis mir das Wort schlimm eingefallen
ist. Ja, ich habe sehr lange überlegt, wie ich diesen Satz zu Ende mache. Nun gut, also, ich habe heute, vielleicht hast du sogar schon von ihr gehört, weil sie ein Theorem formuliert hat, was oft auch in der Philosophie diskutiert wird.
Ich weiß, dass ich nichts weiß.
Deswegen ja auch vielleicht. Und zwar dachte ich, könnten wir uns heute einmal etwas über Ada Lovelace unterhalten.
Mhm. Über...
Smooth.
ja, lass uns mal unterhalten, / erzähl mir mal was von ihr.
Ich finde ihren Namen sehr witzig, damit muss ich einmal einsteigen.
Lovelace.
Lovelace.
Also ist das, wird das geschrieben wie Liebe und Schnürsenkel?
Ja, genau.
Ah.
Und ich finde, also aber entweder finde ich, wirkt es wie ein Künstlername einer nicht ganz so erfolgreichen Schauspielerin oder wie eine Schriftstellerin.
Wenn du es zu schnell aussprichst, ist es Loveless.
Richtig. Und man kann da diverse Wortspiele mitmachen.
Nice.
Genau. So, viel spannender finde ich allerdings auch, dass sie ja, wie gesagt, gar nicht in die literarische Tour gegangen ist, sondern in die Mathematik, obwohl ihr Vater Lord Byron ist.
Lord Byron.
Der müsste dir jetzt aber was sagen.
Name sagt mir was, aber es ist schon zu spät.
Ja, ist in Ordnung. Füll ich die Lücken. Also, ich kann ja mal kurz erzählen. Kurz zur Biografie. Also, Augusta Ada King Noel, Countess of Lovelace, nachdem sie verheiratet war, ist geborene Augusta Ada Byron. Die einzige legitime, sagt man das so, Tochter? Das einzig ehelich geborene Kind von Lord Byron.
Kein Bastard.
Kein Bastard. Genau, nee, Lord Byron. Das
sind ja nur Jungs-Bastarde, ne? Jungs oder männliche Geborene aus, ich glaube sogar mit royalem Hintergrund. Nur das sind tatsächlich offiziell Bastarde.
Und der Rest?
Der Rest, sie haben keinen Namen, die sind nicht namensgebungswürdig.
Cool. Die Mühe hat man sich also einfach nicht mehr gemacht.
Nee, weil das aber so Bastard war halt zu früheren Zeiten eigentlich nur in diesen royalen Zirkeln halt wirklich skandalös und problematisch, weil es dann ja auch um die Thronfolge ging und so. Und deswegen haben die halt auch direkt Namen gekriegt.
Ja, deswegen ja aber auch immer diese Geschichte mit legitimiert.
Legitimate?
Das ist nicht richtig.
Legitimate,
ja, genau.
Legitimate.
You know what I mean.
I know what you mean und ich wollte mal jetzt mal kurz nachgucken.
Okay. Please do so. Ich finde das übrigens sehr schön, dass es immer noch ein sehr dominantes Feature unseres Podcasts ist, dass wir während des Podcasts immer noch irgendwas nachgucken müssen. Aber dafür machen wir es ja auch zwecks Unterhaltung, ne?
Also hier steht rechtmäßig. Legitimate ist rechtmäßig. Also der Legitimate Heir ist der rechtmäßige Erbe, aber legitim ginge auch.
Ja, das ist ja sehr dicht dran, ne?
Und ja.
Das unrechtmäßig wäre dann?
Ja. Illegitimate.
Ja, okay. Aber das würde man ja jetzt so nicht im Deutschen sagen. Illegitimiert.
Nee, deswegen sagst du unrechtmäßig.
Ja.
Okay. Ich guck das
wieder
auch nochmal.
Dazugelernt.
Ich guck das auch nochmal an. Illegitimates. unehelich, außerehelich, illegitim gibt es tatsächlich.
Ja, okay.
Unrechtmäßig. Unerlaubt. Okay.
Das finde ich passt nicht so sehr.
Ich auch nicht. Anxiety. Okay. Gerade ein Trend auf TikTok.
Also Ada Lovelace ist das einzige rechtmäßige Kind. Nehmen wir das jetzt.
Mhm.
Muss so kurz überlegen, welche Option ich jetzt nehmen möchte. Rechtmäßige Kind von Lord Byron, weil sie halt das einzige Kind ist, das ehelich geboren wurde. Und zwar war er mit Anne Isabella Noel Byron, daher auch der Beiname, verheiratet. Die beiden Eltern hatten allerdings wirklich überhaupt gar nichts miteinander gemeinsam, außer dass sie zur gleichen gesellschaftlichen Schicht gehörten und waren deswegen überhaupt nicht glücklich verheiratet. Denn Lord Byron ist ja der romantische Dichter, so literarisch und war ja immer so, also der hat das ja auch deswegen mit der freien Liebe sehr ernst genommen, das andere commitmentmäßig eher nicht so. Deswegen hatte der auch immer viele Affären nebenbei und die Frau, das finde ich eigentlich ganz witzig, war genau das Gegenteil.
Oh.
Ups. Die war so ganz nüchtern und sachlich und total auch an Naturwissenschaften interessiert und kam aus einem Elternhaus, wo die auf Bildung sehr großen Wert gelegt haben. Das war ja zu der damaligen Zeit etwas schwierig, denn Ada Lovelace ist 1815 geboren. Da hat man ja noch nicht so Wert auf öffentliche Bildung an Schulen bei Mädchen gelegt und die haben deswegen ja mal Privatunterricht gekriegt. Ja. Vor allen Dingen ja dann immer in den Künsten und in Französisch. Das war ja immer total wichtig, dass diese Sprache gelernt wird. Genau, und ihre Mutter war aber damals schon von ihren eigenen Eltern an die Naturwissenschaften rangeführt worden, auch so an Mathematik. Und ihr war das total wichtig, dass ihre Tochter halt nicht in diese Abgründe der Literatur abschweift. Und hat deswegen sehr großen Wert darauf gelegt, dass sie die besten Tutoren in Mathematik und den Naturwissenschaften erhält.
Oh.
Ich sagte ja auch gerade schon, die Ehe ist tatsächlich auch sehr schnell zu Ende gegangen. Ada war keine Woche alt, da hat die Mutter die Sachen gepackt und ist wieder zurück zu ihren Eltern.
Oh, krass.
Und als Ada 4 Monate alt war, hat Lord Byron eine offizielle Trennungsurkunde unterschrieben, was zu der damaligen Zeit eigentlich einer Scheidung gleichkam.
Ja.
So dass sie im Babyalter schon getrennt war von ihrem Vater und ihn deswegen auch nie kennengelernt hat.
Ah. Aber war
Lord
das...
Lord Byron ist...
Oh, sorry.
Nach der Scheidung, nochmal kurz zur Biografie. Lord Byron ist nach der Scheidung nämlich, hat er seine Sachen gepackt und hat England verlassen und hat danach auch nur noch 8 Jahre gelebt, ist dann ja im Alter von 36 verstorben und genau, war dann, also in Griechenland ist er gestorben.
Okay.
Am Ende.
War das früher mit Scheidungen weniger stigmatisiert, als es heute ist?
Nee, ich glaube, dass das immer noch sehr stigmatisiert war. Es kommt, glaube ich, ein bisschen auf die gesellschaftliche Schicht an und
weil es klingt jetzt nicht so derbe problematisch, wie du das erzählst mit, okay, dann ist sie halt abgehauen, abgedampft mit dem Kind und dann gab es diesen Trennungsbescheid oder den Zettel, der da unterschrieben wurde. Aber.
Also, du bist schon komisch angeguckt worden zu der damaligen Zeit, wenn du dich von deinem Mann getrennt hast, ne?
Ja.
Jetzt war der ja so eine öffentliche Persönlichkeit, dass ja jeder irgendwie so ein bisschen wusste, dass das so ein Hallodri war. Dementsprechend kann ich mir schon vorstellen, dass an der Stelle da so ein bisschen drüber hinweggeguckt wurde.
Und die Leute gesagt haben, same.
Ja, ja. Hm. I feel you. Ach, der ja, das konnte auch nicht gut gehen und so.
Ja, ja, genau.
Mhm. Sodass sie da vielleicht ein bisschen Freifahrtschein hatte. Also in der normalen Gesellschaft war das eigentlich nicht etabliert. Also ja, hast du ja als Frau, hattest du ja eigentlich nur die Wahl, das auszusitzen.
Ja, oder halt zu Mama und Papa zurück, ne? Also wenn Mama und Papa sie wieder zurücknehmen, in Anführungsstrichen.
Genau, und dann quasi ja selber so ins gewählte Exil zu gehen und der Kerl konnte machen, was er wollte.
Genau.
Und die Frau dann an der Stelle ja nicht mehr. Ich glaube, also ich habe nichts raus, also ich habe mich jetzt mit der Biografie der Mutter nicht weiter beschäftigt, nee, habe aber auch zumindest mit der Biografie nicht herausfinden können, dass sie jetzt jemals nochmal neu geheiratet hätte.
Mhm.
Sondern eigentlich sich das mir so erschlossen hat, dass Ada auch dann mit ihrer Mutter und bei den Großeltern vorwiegend aufgewachsen ist.
Ja, ist sie bei Oma und Opa groß geworden, ist auch okay.
Ja, genau.
Oma
und hat halt für ihre damalige Zeit eine exzellente Ausbildung genossen.
Gut für Ada war das, ne?
Genau.
Ja, gut für Ada.
Total. Und sie hat auch relativ schnell für sich entdeckt, dass sie zwei Passionen hatte. Zum einen war das die Musik und zum anderen war das die Mathematik.
Die sind ja auch sehr nah beieinander.
Total. Also, ne, es gibt ja nichts Rhythmerisches, also Mathematisches in den Künsten als Musik.
Ja, genau.
Und genau, sie war eine passionierte, also am Ende eine passionierte Harfenspielerin und hat auch gerne gesungen und ein bisschen Geige gespielt.
Mhm.
Genau. Und hat, das finde ich wiederum auch sehr spannend, trotz dessen sie große Errungenschaften, auf die ich gleich noch eingehen werde, sich überlegt hat, weil es ja eine Geisteswissenschaft auch tatsächlich ist, die Mathematik, auch wenn man das ja nicht so glaubt, dennoch viel von den Rollenklischees einer Frau erfüllt für die damalige Zeit. Mhm. Weil sie Ehefrau war und auch Mutter.
Ja, ansonsten wäre sie vielleicht zu sehr aufgefallen.
Ja, ein bisschen zu nerdy.
Ja.
Na gut, kommen wir noch mal kurz zu ihrer Ausbildung zurück. Also ihre Liebe zur Mathematik hat sie schon sehr früh entdeckt. Als Teenager, also gerade auch Teenager erst geworden, hat sie sich zum Beispiel die sogenannte, fand ich ganz witzig, deswegen erzähle ich es einmal, Flyology überlegt.
Flyology?
Flyology.
Okay.
Wo sie aus Metall ein Pferd mit Flügeln bauen wollte.
Oh, Pegasus.
Genau, und das, genau, so ein Pegasus-Verschnitt und der sollte Menschen transportieren können und sie hatte sich auch schon überlegt, dass das mit Dampf betrieben werden soll. Also sie hat da so richtig schon auch sich große Gedanken gemacht, wie das Ganze funktionieren kann.
Die ersten Ideen zu einem Flugzeug.
Ja, genau.
Ja.
Und zwar im Prinzip auch von einem motorbetriebenen Flugzeug.
Ja, krass.
Ja, total. Genau, und sie hatte jetzt das Glück, dass sie von Augustus de Morgan, einem Mathematikprofessor vom University College London, privat halt unterrichtet wurde und mit dem, also durch ihn vielmehr auch in Kontakt mit anderen Leuten gekommen ist, unter anderem mit Charles Babbage, der sich im Prinzip das erste Modell eines Taschenrechners überlegt hat.
Mhm.
Und die Idee fand sie total spannend, weil zu der damaligen Zeit war das so, auch beim Navigieren, dass man ja immer so mit ganz vielen Rechentabellen gearbeitet hat und dann war aber natürlich auch eine hohe Fehlerquelle, weil ja Menschen Berechnungen anstellen mussten und auch richtig ablesen mussten und Übertragungsfehler passieren. Wir wissen das alle, der Klassiker. Und deswegen auch oft natürlich nicht richtig, also schon richtig navigiert wurde, aber auf dem falschen Kurs, weil der Kurs falsch berechnet wurde.
Mhm.
Und da hat sich der Babbage halt überlegt, ah, das muss doch irgendwie auch automatisiert gehen, dass das eine Maschine macht, die das quasi so nachvollziehen kann. Und die Idee fand Ada total faszinierend.
Mhm.
So. Und die hat sie auch ihr Leben lang so ein bisschen begleitet. Also sie ist so ein bisschen Piggyback-mäßig auf Babbage draufgegangen und hat dann die Idee eigentlich weiterentwickelt. Genau, sie hat diese Idee und Babbage selber auch kennengelernt, als sie 17 Jahre alt war. Das war aber auch die Zeit, wo sie selber in die Gesellschaft eingeführt wurde, ne, wie das dann so Bridgerton-mäßig, wie man das dann kennt, dann wird man der Königin vorgestellt und dann hat man sein Debüt und dann geht's los in die Season und da muss man irgendwie einen Ehemann finden.
Oh Gott.
Das hat sie relativ schnell getan. Mit 19 hat sie dann geheiratet. Und zwar William King.
The Conqueror.
Ja, der hatte mit dem nichts zu tun. Aber
William King. Namenstechnisch
William King.
Das, der durfte den Nachnamen King haben, obwohl es einen King gibt. Mhm. Wow.
Okay. Der ist auch, der war auch später der achte Baron King.
Weird.
Weird. Ja gut, aber was will man machen, ne? Genau, auf jeden Fall ist es dann so, dass sie geheiratet haben. Da war sie 20, also kannten sich da 4 Wochen. Aber das war ja für die damalige Zeit nicht üblich, ne?
Ja.
Unüblich, so wollte ich sagen. Und das viel Spaß am Stein, das ist halt schwer mit mir.
Nee, ist okay. Im Moment geht das noch. Da habe ich schon Schlimmeres erlebt.
Danke.
Nee, von mir selber. Überleg mal. Wie, ne? Also, es war
eher, schön.
Das war eher selbstreflektierend als eine Kritik an dir.
Okay, das finde ich schön. Ja, und dann ging erstmal das häusliche Leben bei ihr los. Ne? Sie hat dann mit Baron King zusammen, oder Baron King, William King, wie man ihn jetzt auch nennen möchte, also mit ihrem Ehemann zusammen 3 Kinder bekommen in relativ kurzer Zeit. Und hat in der Zeit zum Beispiel auch angefangen, jetzt mit der Harfe sich auseinanderzusetzen und hat ein paar Jahre die Mathematik dadurch quasi ruhen lassen, weil sie halt mit allem anderen beschäftigt war, ne? Haushaltsführung, Kindererziehung. Und sie hat auch ein bisschen sich darüber ausgelassen bei ihren Bekannten, dass sie unglücklich verheiratet ist, aber nur, weil sie einfach keine Zeit für die Mathematik hat.
Ja, okay.
Gar nicht, weil sie so unglücklich mit ihrem Ehemann ist. Der war ja
bei ihrer Leidenschaft.
Genau, der war ein bisschen steif, aber im Prinzip war der recht offen. Der hat sie auch am Ende dann, als die Kinder ein bisschen größer waren, hat er auch gesagt, ja, mach es okay mit deiner Mathematik, ich habe da nichts dagegen. Was ja auch für die Zeit nicht so üblich ist.
Mhm.
Oh, also man hatte jetzt da kein besonders großes Interesse dran, aber im Prinzip war es ihm egal.
Ja.
Oh, also für sie eigentlich best case an der Stelle. Genau, so. Der Babbage, der hat jetzt seine Idee ein bisschen weiterentwickelt, ist aufs europäische Festland gegangen und hat mit einem weiteren Mathematiker in Frankreich im Prinzip so eine Gebrauchsanleitung zu seiner Maschine veröffentlicht. Die war jetzt aber auf Französisch geschrieben und jetzt konnte der Babbage leider kein Französisch, wollte das aber ganz gerne auch nochmal auf Englisch veröffentlichen, was er sich da überlegt hat. Und jetzt kommt Ada ins Spiel.
Okay.
Ada, weil er sie ja von früher schon kannte und sie sich ja so begeistert gezeigt hat in Bezug auf die Maschine, die er sich da überlegt hatte, hat sie dann gebeten, ob sie dieses französische Stück denn, also französisches Stück, also ne, französisches Schriftstück denn jetzt nicht übersetzen könne. Und wenn sie möchte, könnte sie sich da auch noch mal ein bisschen austoben.
Mhm.
So. Das hat sie dann auch gemacht, dann hat sie es erst übersetzt, dann hat sie es noch ein bisschen annotiert. Da war sie aber noch recht verhalten und hat dann aber in Gesprächen und Briefkorrespondenzen mit ihm so ein bisschen die Idee weiterentwickelt. Und daraufhin war der Babbage doch sehr encouraging, motivierend. Nein, das passt nicht.
Ermutigend?
Ja, danke.
Sehr gerne, ich unterstütze.
Dafür habe ich dich. Dass sie ihre Ideen doch mal ein bisschen weiterentwickeln soll.
Ja.
Und das führte dazu, dass das eigentliche französische Schriftstück, was sie übersetzt hat, dass sie da so viel annotiert hat und so viel weiterentwickelt hat, dass das Pamphlet am Ende 3-mal länger war als das Original.
Oh, nicht schlecht.
Genau, sie durfte auch unter ihrem Namen mitveröffentlichen. Also man findet ihre Abkürzung Auguste Ada Lovelace, also AAL, findet man auch auf der Veröffentlichung. Und im Prinzip hat sie die Idee weiterentwickelt, weil das war ja so ein bisschen, also Babbage war ja so ein bisschen an dieser Idee dieses Rechenschiebers, ist da ja so ein bisschen hängen geblieben, ne? Und sie hat halt überlegt, naja, also das kann man ja noch mal ein bisschen weiterentwickeln, weil sie von den damals gerade neu entwickelten dampfbetriebenen Webteppichen, Webmaschinen, Webstühlen, so inspiriert war, dass sie sich überlegt hat, naja, also wenn man jetzt in so eine Maschine so einen Algorithmus eingibt, dann muss ja die Maschine gar nicht darauf warten, dass jemand manuell einen Befehl ausführt. Also in einem Taschenrechner tippst du ja ein, 3 + 3 und dann gleich 6. Das musst du ja aber bedienen, das macht der Taschenrechner ja nicht von alleine.
Ja.
Und sie hat sich halt überlegt, naja, man kann doch da jetzt so einen Algorithmus entwickeln, dass man halt einen Anfangsbefehl gibt und dann aber das gleiche Muster die Maschine immer weiter abspult. Also immer wieder den gleichen Algorithmus durchläuft. Ja. Und damit hat sie im Prinzip gedanklich den Grundstein für den heute existierenden Computer gelegt.
Oh.
Weil ihre Idee dann nämlich auch noch war, nicht nur Zahlen darstellen zu können, sondern vielleicht auch Buchstaben und Symbole.
Ah, ja.
Man müsste es ja nur entsprechend programmieren.
Ja. Wow, ist krass.
Genau. Und sie hat auch in ihrer Veröffentlichung, also es gibt sogenannte Bernoulli-Zahlen, das ist eine besondere Zahlenkette, hat sich für diese Bernoulli-Zahlen auch schon einen Algorithmus überlegt, wie der funktionieren könnte.
Oh, krass.
Damit hat sie das erste zertifizierte Computerprogramm der Welt geschrieben.
Wow, krass.
Ja, so. Jetzt sind natürlich ein paar Kritiker um die Ecke gekommen und meinen so, naja, der Babbage, der hatte sich das ja vorher auch überlegt. Ich habe manchmal verstehe ich nicht, warum Männer so sauer werden, wenn Frauen irgendwelche Erfolge machen und immer das Gefühl haben, ja, aber der hat doch da auch noch.
Ja, weil Männer oder viele Männer, sorry, ich muss mich kurz gerade hinsetzen, jetzt kommt mein Thema. Nein. Weil viele Männer sich bedroht fühlen, anstelle zu überlegen, dass uns das alle gemeinsam voranbringt. Also das Mindset ist viel zu competitive, also viel zu wettbewerbsorientiert, weil sie untereinander sich auch immer im Wettbewerb sehen.
Ja.
Und wenn dann auch noch zusätzlich zu dem Wettbewerbsgegner, den man in dem anderen Mann sieht, dann auch noch die Frau sich wagt, da einzutreten in diesen Wettbewerb, in Anführungsstrichen, dann wären die ganz, ganz, ganz traurig.
Ja, das ist leider so. Naja, auf jeden Fall haben sich dann irgendwelche Männer nochmal beflissen gefühlt, nochmal darauf hinzuweisen, dass der Babbage ja eigentlich vorher auch schon mal sowas veröffentlicht hat. Aber wenn man ganz ehrlich ist, also so durchdacht, wie das von Ada halt war, war das nicht von ihm. Weil er hat die Idee, klar hatte er auch die Kernidee, aber sie hat sie ja so fantastisch wirklich weiterentwickelt. Weil ja mit der damaligen Zeit, also selbst die Maschine, die er sich da überlegt hatte, er hatte eigentlich den Auftrag gekriegt von der britischen Regierung, die auch bauen zu lassen. Die Feinmechanik war zu der Zeit noch gar nicht so weit, dass man die Maschine überhaupt in die Realität übersetzen konnte.
Ich finde es total problematisch, dass man überhaupt darüber diskutieren will. Von wegen, ja, aber der hatte ja im Grunde das und das ja auch schon. Natürlich viele Ideen oder die meisten Ideen, die resultieren aus etwa einer Inspiration von vorher. Das heißt aber nicht, ja, dass wir, mir fällt jetzt kein bekannter Erfinder ein, sagen von wegen, ja, der hat zwar das als allererstes als Produkt in der Hand gehabt, aber da waren ja andere davor, die das, also die ähnliche Idee oder den Grundstein dafür gelegt haben.
Ja, das denke ich mir halt auch. Und wie gesagt, die Gedanken, die sie ja da auf Grundlage dessen hatte, die waren ja völlig neu. Also ja, die hatte ja keiner vorher so.
Ja.
Das ging ja sogar so weit, dass sie also diese Rechenmaschine halt, wie gesagt, zum Computer weiterentwickelt hat. Und sich sogar schon Gedanken gemacht hat, dass, also wie man das aufbauen könnte und da in Gedanken schon zwischen Hard- und Software unterschieden hat.
Oh, krass.
Obwohl es diese Begrifflichkeiten damals ja noch also weit entfernt ja gab. Und sie hat ja auch eine Maschine weiterentwickelt, die es ja auch in der Realität gar nicht gab, weil die Mechanik gar nicht so weit war, dass man überhaupt den ersten Schritt schon hätte bauen können.
Ja, ja. Krass.
So, und das finde ich noch viel krasser, dass man sich das so im Kopf überlegt, wie das funktionieren müsste, könnte und dann auch noch mathematisch nachweisen kann, dass es tatsächlich auch funktioniert.
Das ist beeindruckend.
Ja, vor allen Dingen, weil sie das in relativ kurzer Zeit geschafft hat, weil sie ja zum einen, ne, von ihrer Familie mehrere Jahre von der Mathematik in Anführungsstrichen weggehalten wurde und sie leider auch sehr jung verstorben ist.
Wie alt war sie?
36, so wie ihr Vater.
Oh, lag das in der Familie?
Nee, da komme ich gleich nochmal zu, okay, zu den Gründen. Also grundsätzlich ist es so, dass man sagen kann, da komme ich gleich nochmal zu.
Mhm, alles gut.
Genau, also ich habe jetzt gerade schon gesagt, sie ist ja im Prinzip so die Pionierin der Computerwissenschaft, Hardware und Software. Und hat sich damals, da dachte ich wirklich so, Alter, jetzt wird's krass, hat sich damals schon Anfang des 19. Jahrhunderts darüber Gedanken gemacht, wie es mit künstlicher Intelligenz sein könnte.
Ach. Du ahnst es nicht.
Genau, da gibt es nämlich erkenntnistheoretisch, und da kannst du ja mal gucken, ob das was für dich ist. Vielleicht willst du das ja mal in deinen Unterricht einbauen lassen. Die sogenannte Lady Lovelace Objection, in der sie eigentlich behauptet, und deswegen muss man das halt auch so ein bisschen diskutieren, ob sie jetzt recht hat oder nicht, dass eine Maschine halt nur von dem lebt, was man ihr befiehlt und welche Informationen man ihr speist. Daraufhin kann die Maschine dann eine Analyse machen. Sie kann aber nicht von vornherein unterscheiden, ob die Informationen, die sie kriegt, wahr oder falsch sind und ob die Analyse auf Grundlage dessen wahr oder falsch ist.
Ich glaube, ich habe das schon mal gelesen. Aber genau. Es kann sein, dass ihr, weil ich hatte einmal das Thema KI diskutiert und da ging es halt da um besonders um den Unterschied zwischen Mensch und KI oder Mensch und Maschine.
Mhm.
Und dann diese Tatsache, dass wir einen grundsätzlichen Unterschied machen, weil die Maschine eigentlich nur gefüttert wird und darauf basierend arbeitet. Und die Frage ist, ob der Mensch nicht eigentlich genau dasselbe macht. Er wird gefüttert und arbeitet basierend auf dem, was er eben gefüttert wurde, quasi.
Ja, und sie sagt halt, also die Maschine ist halt nicht in der Lage, irgendetwas entstehen zu lassen. Und das ist eine Fähigkeit, die der Mensch aber hat.
Ja, die philosophische Diskussionsgrundlage kenne ich ja tatsächlich. Ja,
und das wiederum finde ich total spannend, dass sie schon in den 1830ern, in denen wir uns ja jetzt befinden, sich diese Gedanken schon gemacht haben, die jetzt 200 Jahre später relevant werden.
Ja, absolut. Gruselig.
So, ja, gruselig, aber auch, da erkennt, finde ich, sieht man jetzt aber auch, wie groß ihr Geist schon war. Ja. Also wie gut durchdacht das war, was womit sie sich beschäftigt hat.
Das stimmt.
Genau. So, nochmal kurz zur Historie der Computer. Also Ada hatte leider das Problem, dass sie ja mit Babbage ganz viel in korrespondierender, eine briefliche Korrespondenz hatte. Genau, so korrespondiert hat. Und die Historiker der damaligen Zeit dann natürlich dachten, dass sie einfach nur eine Geliebte von Babbage gewesen wäre und er ihr aus Großzügigkeit seines Herzens die ganzen Attribute, die er geschaffen hätte mit dieser Computertechnologie, ihr zugeschrieben hat.
Oh, also manche Schlussfolgerungen von Historikern zu bestimmten Zeiten, ne, die sind schon gymnastisch wie eine Brezel.
Ja.
Er ist genau dasselbe wie die beiden besten Freunde, die nebeneinander in dem gemeinsamen Grab lagen.
Mhm.
Mm-mm. Ja.
Genau. Ja.
Okay.
Genau. So, und deswegen ist ihre Rolle so ein bisschen in Vergessenheit geraten und sie im Prinzip auch, bis sich dann im Zweiten Weltkrieg das Gebiet der Informatik gab es damals ja noch nicht, aber sich im Prinzip ein Soldat der US-Regierung, warte, jetzt erzähle ich Quatsch.
Nein, du, das ist nie Quatsch.
Naja, aber ich erzähle unter Umständen Fiktion und keine Wahrheit, aber wir sind ja eh ein Unterhaltungspodcast.
Und zum anderen lässt sich das heutzutage nirgendwo mehr unterscheiden. Fake News.
Womit wir wieder beim Lovelace-Theorem wären.
Mhm.
Naja, egal.
Ein Soldat.
Also im Prinzip ist die Kerngeschichte, dass sie in Vergessenheit sie ist in Vergessenheit geraten und im Zweiten Weltkrieg hat sich jemand dann aber wieder Gedanken darüber gemacht, die sie sich 100 Jahre davor schon gemacht hatte und ist dann witzigerweise aber durch Zufall wieder auf ihre Schriften gestoßen.
Mhm.
Das hat nicht dazu geführt, dass sie deswegen jetzt irgendwie jetzt großartig benannt worden wäre als diejenige, die im Prinzip den Computer erfunden hat. Soweit ging es dann nicht. Aber immerhin ist es so, dass in den 70er Jahren eine Programmiersprache entwickelt wurde in den USA vom Militär, die auch nach ihr benannt wurde, also die heißt Ada. Und die heutzutage auch immer noch in so High-Class-Security-Geschichten wie Flugnavigation, Finanzen, administrativen Geschichten auch immer noch auch weltweit benutzt wird.
Ah, guck mal.
So, also, genau, sie geriet in Vergessenheit, wurde wiederentdeckt und ist zumindest in der Hinsicht jetzt einmal geehrt worden, dass man sie hoffentlich nicht wieder ganz vergisst.
Wow.
Genau. Aber dennoch ist sie eine der Frauen, die die Mathematik wesentlich vorangetrieben hat, ohne dass man eigentlich weiß, dass sie eine der wesentlichen Frauen ist, die die Mathematik vorangetrieben hat.
Jetzt wissen wir das. Und durch unseren Podcast werden das Millionen weitere Menschen erfahren.
Genau. Und dennoch finde ich es sehr witzig, dass sie aber auch die Tochter von Lord Byron ist.
Ja, irgendwo sind wir alle miteinander verwandt, ne?
Ja, aber ich finde es ein kleiner Fun-Fact, weil der ja nicht ganz unbekannt ist. Nochmal zurück zu ihrem Leben. Genau, das muss man sagen, ist fast ein bisschen tragisch, weil sie ja jetzt doch sehr früh gestorben ist, mit 36. Hätte man ihr ja eigentlich ein bisschen längeres Leben gewünscht. Tatsächlich ist es so, dass sie schon von vornherein als Kind immer auch schon ein bisschen krankheitsanfällig war und wirklich auch gebeutelt war, was Krankheiten angeht. So hat sie sich als Teenagerin zum Beispiel mit 16 die Masern eingefangen und war dann auch ein Jahr richtig ans Bett gefesselt.
Mhm.
Und hat dann mit Hilfe eines Krückstocks auch wieder erst das Laufen gelernt, weil sie richtig Lähmungserscheinungen dadurch auch hatte.
Ach, Sünde.
Und das ging so ein bisschen weiter mit ihrer Gesundheit dann auch bergab. Also sie hatte oft Probleme mit Kopfschmerzen. Und hat dann zu der damaligen Zeit, war es ja dann nicht unüblich, Opium zu nehmen. Und hat das dann auch gerne mit Alkohol gemischt. Das hatte dann wiederum natürlich zur Folge, dass sie depressive Verstimmung gekriegt hat, weil sie schon eine leichte Abhängigkeit auch entwickelt hat. Mhm. Von dem Ganzen zusätzlich hatte sie auch magersüchtige Tendenzen.
Ach, du ahnst es nicht.
Genau, und ist im späteren Teil ihres Lebens auch so ein bisschen der Spielsucht verfallen. Das hat sie tatsächlich etwas von ihrem Vater geerbt. Lord Byron hat auch sehr gerne gegambelt. Und sie hat dann versucht, fürs Pferderennen so einen Algorithmus zu entwickeln, der ihr ermöglichen würde, zu bestimmen, welches Pferd dann bestimmt gewinnt.
Oh.
Ich muss, glaube ich, wenig dazu sagen, dass ihr das nicht gelungen ist.
Hm. Überraschend.
Genau. Das führte am Ende des Tages auch dazu, dass ihre Kinder, also dass sie ihre Kinder so vernachlässigt hat, dass die Großmutter der Kinder interveniert hat und die Kinder am Ende auch zu sich genommen hat, weil sie das Gefühl hatte, dass sie nicht richtig betreut werden mehr durch sie. Genau, und ihr Leben hatte dann das tragische Ende, dass sie dann im Alter von 36 an einem Gebärmutterhalskrebs gestorben ist.
Oh.
Ich wollte jetzt Karzinom sagen, aber das wäre ein bisschen doppelt gemoppelt gewesen. Also sie hatte ein Cervix-Karzinom, das ist Gebärmutterhalskrebs.
Also hat man das da schon gewusst, dass das sowas ist? Oder kam das erst hinterher raus?
Ja, das ist jetzt eine gute Frage.
Weil ich weiß gar nicht, wie das mit der medizinischen Forschung war zu dem Zeitpunkt.
Na, eine gynäkologische Untersuchung gab es ja zu der Zeit nicht. Die hätte das ja auf jeden Fall rausgefunden. Ich überlege gerade. Also was ein bisschen witzig ist, ein kleiner Funfact an der Stelle, ist, dass ihr zu Lebzeiten diagnostiziert wurde, dass sie eine hüpfende Gebärmutter hat.
Ach, das ist ein Klassiker.
Ja, weil Frauen waren ja nur für zwei Sachen gut. Entweder konnten sie gut Kinder gebären oder sie konnten gut denken. Und die hüpfende Gebärmutter hat sie dazu befähigt, gut denken zu können. Ja. Weil die dann im Körper hin und her gesprungen ist und auch ihr Gehirn, ich weiß gar nicht, wie das funktionieren soll, aber gut, ihr Gehirn offensichtlich angeregt hat, ja, zu denken.
Frag mal René Descartes und die Zirbeldrüse. Also, was nicht passt, wird passend gemacht.
Ja, das ist schön, ne?
Und wenn die Gebärmutter mal hüpft, dann funktioniert das Gehirn und wenn sie dann nicht hüpft, dann kannst du auch ein Kind kriegen. Und deswegen war sie in beidem gut.
Ja. Na, ich frage mich, ob vielleicht eine Autopsie gemacht wurde. Ja. Also ich weiß auf jeden Fall, ja, welche war denn das hier? Queen Victoria, war die kinderlos? Queen Mary war das. Die war ja verheiratet und die wollte ja immer unbedingt Kinder haben und die hatte ja immer so Scheinschwangerschaften. Und die ist ja am Ende wahrscheinlich entweder am Eierstockkrebs gestorben oder am Eierstockkrebs gestorben. Und der Eierstockkrebs hat bei ihr so Symptome verursacht, dass sie immer dachte, dass sie schwanger wäre. Obwohl es gar nicht war.
Ja, ja.
Das hat man auch später dann rausgefunden.
Ja, verstehe.
Ja, also Lord Byron ist jetzt nicht am Krebs verstorben, auch wenn er mit 36 verstorben ist, sondern das lag daran, dass er damals den Griechen bei ihrem Aufstand geholfen hat und dann in der Zeit ums Leben gekommen ist.
Sie hat es auch ohne ihn zu was gebracht.
Das stimmt, aber es hat natürlich ein bisschen was Poetisches, dass sie beide mit 36 gestorben sind.
Ich sehe sie lieber alleine, isoliert, ohne ihn.
Jetzt muss ich aber doch nochmal ganz zu Ende darauf zu sprechen kommen, dass sie ihre Mutter so ein bisschen aber den Mittelfinger auch gezeigt hat. Denn ihr letzter Wunsch war auf dem Sterbebett, dass sie gerne neben ihrem Vater beerdigt werden möchte.
Warum?
Ja, das weiß man nicht so genau. Es war auf jeden Fall ihr letzter Wunsch und dem wurde auch nachgekommen. Das heißt, wenn man das Grab von Ada Lovelace besuchen möchte, um ihr Tribut zu zollen, dann muss man zur Familiengruft der Byrons, weil sie dabei gesetzt ist.
Das war das Delirium. Das war kein Mittelfinger an ihre Mutter. Das war einfach so von wegen in den letzten Atemzügen kommt man nochmal auf irgendwelche schrägen Ideen.
Na gut.
Das war das Einzige. Oder sie wollte neben ihrem Vater beerdigt werden, um ihrer Mutter das Geld zu sparen.
Ja, das wiederum ist aber eigentlich eine ganz nette Geschichte.
Das wäre nett, ne?
Ja, durchaus. Kann ja sein, wir werden das nicht mehr ergründen.
Weil die Familiengruft der Byrons muss ja von den Byrons versorgt werden.
Ja, das stimmt.
Cleveres Mädchen.
Clevere Frau.
Clevere Frau.
Ja, das war es jetzt auch schon im Prinzip zum Leben und Wirken der Ada Lovelace.
Ja, die dafür unter anderem mit dafür verantwortlich ist, dass wir beide uns jetzt gerade auf diese Art und Weise unterhalten können.
Das ist völlig richtig.
Krass, oder?
Ja,
das stimmt. Wenn man in die Geschichte guckt, wie früh manche Ideen einfach schon da waren, wo man eigentlich glaubt, dass die Entwicklung gerade, die technologische Entwicklung gerade mal so 50 Jahre alt ist.
Das finde ich aber auch wieder immer faszinierend, dass es Menschen gibt, die sich das halt wirklich einfach auch überlegt haben. Ne? Mhm. Also, dass das halt so, also klar natürlich auch irgendwie inspiriert, weil es ein paar Sachen schon gab. Aber auch diese ganze Geschichte, die ja diese Dampfmaschinen vorangebracht haben in der Industrialisierung. Also das war ja völlig verrückt, was da auf einmal alles passiert ist.
Ja, und aber auch, dass man halt fast sagen kann, halt so verlässlich oder so klar ist die Mathematik.
Ja.
Weißt du, so einfach so klar und deutlich und logisch ist das, dass jemand zu der Zeit halt schon verstehen konnte, wie das später aussieht, zum Beispiel mit KI.
Ja, das ist das Schöne an der Mathematik. Ja. Wenn man sie einmal verstanden hat, ist sie sehr eindeutig.
Ja, guck mal. Das ist eigentlich sehr beruhigend, dass es etwas gibt, was so verlässlich ist.
Mhm.
Andere Menschen sind es auf jeden Fall nicht.
Nee, sieht man ja auch an den Historikern, die sie zur Geliebten abgestempelt haben.
Korrekt, herzlichen Glückwunsch. Hast da hier revolutionäre Gedanken und dann heißt es so von mir, oh, der wollt ihr was Gutes tun.
Ja, der wollte ein bisschen nett zu ihr sein.
Der wollte dich bei ihr einschleimen. Es gibt zwei wichtige Dinge. Geschichte sollte nicht von den Gewinnern geschrieben werden und Geschichte sollte definitiv nicht von Männern geschrieben werden.
Bei Sachen, die leider so nicht passieren, aber ich stimme dir zu.
Die Mann. Nur noch heute. Ab morgen bin ich wieder voller Liebe für alle Geschlechter.
Gut. Das zum Weltfrauenmonat mit unserem Beitrag für dieses Jahr.
Yes, I like.
Ich habe jetzt gerade überlegt, ob wir noch einen April-Scherz reinsetzen, aber es passt eigentlich noch nicht, weil es ist ja nicht der 1. April.
Nee, und Edgar Allan Poe.
Ja, was mit dem?
Ich wollte noch eine Referenz zu einer alten Folge machen.
Ach, ah, Mist, wir haben keine geschafft, ne?
Oh, jetzt haben wir eine geschafft.
Ja, hast du recht.
Alles klar, vielen Dank für die Infos.
Ja, sehr gerne. Vielen Dank, dass du zugehört hast. Wir sind immer noch auf Instagram zu finden, falls man uns mal schreiben will.
Ja, auch wenn wir da nicht aktiv
mäßig
sind.
Mäßig aktiv sind.
Nicht
aktiv. Ja, vielleicht aktiv. Schaffen wir es ja mal mit der 5. Staffel.
Wir sind nicht aktiv. Also mäßig aktiv kannst du nicht sagen. Wir sind nicht aktiv.
Ja, stimmt, dass ich passiv da gelegentlich mal reingucke, zählt nicht. Ne?
Das zählt, das ist ja passiv, genau. Das zählt nicht zu aktiv sein.
Ja,
aber wir gehen da regelmäßig rauf und rein und kriegen auch Notifications, wenn ihr uns schreiben würdet. Also
genau,
dementsprechend, also, scheut euch nicht. Und zu sagen, wie geil ihr uns findet.
Genau, also immer. Und wir freuen uns aber auch über Themenvorschläge, ja, denn wie ihr seht, wir versuchen sie zu berücksichtigen.
Ja, wir sprach sie wieder im Plural des Majestatis, weil Corinna natürlich sich wunderbar um unsere Themen kümmert.
Ich inkludiere dich da immer.
Das ist immer sehr nett, aber die mentale Last trägst du allein.
Ja, aber wir sind ja ein gemeinsamer Podcast. Gut,
alles
so
klar.
Bis in 2 Wochen wieder bei
Enigma. Das hat tatsächlich wieder geklappt. Ich lieb's.
Wahnsinn.